RD.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid zu einer neuen Folge KI und jetzt. Ich bin Simin Sadeghi vom Saarländischen Rundfunk, Moderatorin und Journalistin. Und du bist, Aljoscha?
Aljoscha Burchert vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und ich bin Wissenschaftler.
Und wenn wir jetzt mal auf die Uhr gucken, wir waren, glaube ich, noch nie aktueller und wir sind auch quasi live, denn in genau 12 Stunden erscheint diese Folge von diesem Podcast und wir haben ein brandaktuelles Thema und zwar, vielleicht habt ihr es ja schon mitgekriegt, letzte Woche kam eine neue Studie raus der Europäischen Rundfunkunion, der EBU, und die zeigt, dass wir den Antworten bei ChatGPT und Co. nicht trauen dürfen, zumindest nicht immer, denn 40% der Antworten sind falsch oder fehlerhaft. Das ist krass, Aljoscha, oder?
Das ist krass, aber ich muss es ein kleines bisschen ins Verhältnis setzen, weil du hast ja immer die Frage, wenn es verschiedene Chatbots zur Wahl gibt, ist der eine besser als der andere? Sind die Antworten von dem verlässlicher? Das fragen uns ja Leute ganz oft. Wie kriegt man eigentlich raus, was die Teile können? Und wenn du dir nochmal so einen Chatbot als die Superpraktikantin vorstellst, die alles gelesen hat und auf alles eine Antwort gibt, dann ist es schwer zu sagen, wenn du dir jetzt 2 Praktikantinnen vorstellst, ja, wie oft liegt die richtig und was stimmt? Das kommt sehr darauf an, was man sie fragt. Ja, wenn du jetzt den Chatbot, jetzt um wieder beim Chatbot zu bleiben, danach fragst, wie die Dame im Schach ziehen darf, dann wird die Antwort wahrscheinlich zu 99% richtig sein. Ja, aber wenn du jetzt eine tagesaktuelle Anfrage stellst, was ist gerade Trumps aktuelle Aktivität in Sachen Zöllen, dann bekommst du sicherlich eine Antwort, die wahrscheinlich nur halb gut ist oder eben die problematisch ist. Und wir sind hier im journalistischen Bereich. Hier geht es tatsächlich um News-Themen, also mehr oder weniger aktuelle, aber diese Art von Fragen, wo es eben besonders prekär ist, wenn die Leute sich über Chatbots informieren, aber das werden wir ja gleich sehen.
Das stimmt, aber irgendwie ist es doch schon so, jetzt mal Hand aufs Herz, also zumindest ich im Privaten schreibe gerne mal schnell was, wenn ich was wissen will, bei Chatty rein, ne, und frage und frage zum Beispiel, und das war dann auch etwas, was dann in der letzten Woche viel kursiert ist, wer ist der aktuelle Papst, oder Ruth Moschner hat heute Morgen gepostet oder gestern bei Instagram, sie hat gefragt, wer die bekannteste schwarze Frauenrechtlerin Deutschlands ist und die Antwort war Alice Schwarzer. Da sieht man, ne, also komplett falsch, aber irgendwie einigermaßen
gemutmaßt. Bei mir als alter Mann hast du ja noch einen Wortwitz damit gelandet, ja. Aber es ist nicht korrekt. Aber ich meine, Alice Schwarzer ist Papst, wäre noch schlimmer gewesen.
Das stimmt,
ja, diese Modelle, die wollen ja nur plausibel sein, die wollen ja nicht unbedingt wahr sein, aber wir nutzen sie so, das hast du gesagt. Und wir kriegen ja auch die Antworten bei Google und anderswo eigentlich schon hingelegt. Das heißt, wir müssen sie ja gar nicht mehr aktiv benutzen, wir kriegen das ja eigentlich schon serviert und das ist wirklich ein dicker Hund.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Und nicht nur die Antworten sind fehlerhaft, teilweise auch die Quellen. Und da wollen wir jetzt genauer drauf gucken. Und zwar mit jemandem, der hat an dieser Studie mitgearbeitet. Und zwar Jan-Philipp Igler. Er ist ein Kollege von mir, kann ich sagen, vom Hessischen Rundfunk. Aber in erster Linie ist er, und jetzt sage ich seinen ganzen Titel, den er mir vorhin geschickt hat, KI-Manager mit dem Schwerpunkt Suche und Auffindbarkeit im Modul 12. Das ist wichtig, der digitalen Erneuerung der ARD. Wir nennen ihn aber einfach nur Philipp. Hallo Philipp.
Hallihallo, ihr beiden.
Na? Hallo Philipp, die Module spielen verrückt, das ist ja toll.
Genau, Tanz der Module. Aber ich finde es ganz toll, erstmal, dass die ARD, auch das ZDF in Deutschland und die Deutsche Welle, haben alle daran mitgearbeitet. Ganz viele Journalisten haben ein halbes Jahr lang im Auftrag der Europäischen Rundfunkunion dafür gesorgt, zu schauen, wie richtig und falsch die Antworten bei ChatGPT, Gemini, Perplexity und Co. sind, richtig?
Richtig, genau. Die ganze Studie ging über 6 Monate, also jetzt im Oktober letzte Woche, habt ihr ja erzählt, wurde die Studienergebnisse veröffentlicht. Gestartet sind wir Anfang April ungefähr.
Und es wurde eben europaweit von den verschiedenen lokalen Rundfunkanstalten in den jeweiligen Landessprachen gemacht.
Genau, richtig. 18 Länder sind es in 14 verschiedenen Sprachen. Ich glaube, 22 Teilnehmer insgesamt, also schon sehr breit aufgestellt, die Studie, was natürlich nochmal ganz gute Datenbasis liefert. Wir für den deutschen Raum, so erwähnt, haben im ARD und ZDF Zusammenarbeit teilgenommen. Wir beide haben quasi einzeln teilgenommen, sind aber insgesamt zusammen aufgeführt.
Und das sollte eben auch ein bisschen die Frage beantworten, haben wir hier ein systematisches Problem oder ist es in Anführungsstrichen nur Zufall, dass mal das eine Modell oder andere Modell hier was nicht kann?
Genau, richtig. Die Kernfragen wurden quasi in Englisch gestellt, die einzelnen Länder haben sie übersetzt in den einzelnen Sprachen. Das heißt, da wurde jetzt nicht zwischen den einzelnen Sprachen Länder verglichen, aber trotzdem die breite Masse wirklich dann
das Daten. Und man kann die Antwort, glaube ich, vorwegnehmen, es ist ein systematisches Problem.
Genau das. Richtig. Wir wollen aber noch gleich ausführlich darauf gucken, wie ihr gearbeitet habt, mit welchen Mitteln. Aber ich finde das erstmal, es ist so ein diffuses Gefühl gewesen, immer wenn man jetzt, also wenn man KI benutzt und Chatbots benutzt, dass man immer das Gefühl hat, okay, hier ist das eine oder andere nicht richtig, aber man konnte es nicht genau benennen. Ihr habt jetzt eine Zahl daraus gemacht, 40% der Antworten fehlerhaft. Hättest du erwartet, dass die Fehlerquote so hoch ist, als ihr gestartet seid?
Nicht unbedingt. Also zwar nutze ich auch sehr viel KI in meinem Arbeitsalltag, nicht nur durch den langen Titel, den du erwähnt hast, und meinen Arbeitsfokus. Nichtsdestotrotz haben wir in der Studie natürlich einerseits diesen Schwerpunkt auf Nachrichten und Aktualität gesetzt und war natürlich ein bisschen gepichter, die einzelnen Antworten zu bewerten und vielleicht eine Frage zu stellen als im Arbeitsalltag. Das heißt, das ist auf jeden Fall trotzdem eine Zahl, die jedem bewusst sein sollte, dass die Antworten aber in so einem Pensum, in so einem Umfang fehlerhaft sein können. Die Fehler spielen vielleicht unterschiedlichen Schwerpunkt, also einerseits Quellenangaben, andererseits vielleicht kleine Nuancen, die fehlen. Nichtsdestotrotz sind es halt Fehler, die einen irreführen können.
Wo die Ergebnisse der Studie veröffentlicht sind, sieht man Überschriften wie Chatbots lügen zu 40%. Das Wort Lügen, mit dem kannst du dich nicht so richtig anfreunden, Philipp. Warum?
Ich würde nicht pauschal sagen Lügen, weil Lügen setzt ja wieder voraus, dass die Maschinen wissen, was richtig ist und was falsch, das hatten wir auch schon, sondern sie versuchen das wieder neu aufzubereiten, was sie bekommen, die Information, und da ist einfach so ein Gap zwischen was kursiert im Internet, was als Quelle benutzt wird und was rauskommt. Und das ist, glaube ich, die Verbindung, die verbessert werden muss.
Das ist sogar in zweifacher Hinsicht problematisch, genauso wie bei dem Begriff halluzinieren, den ich auch nicht mag. Wie du sagst, da wird ja ein Vorsatz unterstellt, wenn man sagt, die lügen. Und das hieße ja auch, irgendjemand hat es so gebaut und das könnte man auch wieder abstellen. Ja, man könnte sozusagen die Maschine einfach umstellen, ab heute lügt die nicht mehr, und so einfach ist es ja nicht. Insofern ist es eben, wiegt es einen auch in der falschen Annahme, dass das vielleicht auch nur ein gewolltes Problem ist.
Lass uns mal genau auf eure Herangehensweise gucken. Oder vor allem erstmal, warum hat die Europäische Rundfunkunion, also der Zusammenschluss von vielen Rundfunkanstalten, warum hat die gesagt, wir müssen da jetzt mal drauf gucken?
Der Vorläufer von dieser jetzt aktuellen Studie ist eine Studie der BBC, weil diese aktuelle Studie wurde auch in Zusammenarbeit mit der BBC erstellt und ähnliche Studiendesign wurde verwendet. Und die BBC hat letztes Jahr, Ende letzten Jahres, eine eigene Studie mit knapp 300 Fragen im englischsprachigen Raum, in UK quasi durchgeführt. Und dort Anfang des Jahres jetzt die ersten Ergebnisse auch veröffentlicht. Und da waren gravierende Fehler bei, ähnlich wie jetzt auch. Die Zahlen waren zwar höher, das heißt, eine Verbesserung sehen wir quasi in den beiden Studienergebnissen. Aber das war der Ausschlag, dass wir teilweise 50% der Antworten hatten wirklich auch signifikante Fehler. Und da hat sich da die EBU zusammengestellt und gesagt, wir möchten die Studie breiter aufstellen, wie wir eben besprochen haben. Das heißt, mehrere Länder, mehrere Sprachen, um zu gucken, ob es halt systematisch ist oder wirklich Einzelfälle.
Und das ist ja hochpolitisch eigentlich auch jetzt, wo viele eben suchen, auf KI-Suche umsteigen, um zu zeigen, was das für unsere Informationsaufnahme, Wahrheitsgehalt, Recherchemöglichkeiten für Einflüsse hat. Weil das, ich meine, es ist schnell passiert, wie du sagst, Simin, schnell suchen alle über die KI-Systeme und plötzlich ja haben die Leute ein Verständnis von vielen Dingen, was nicht den Fakten entspricht. Das heißt, es ist ja auch wirklich Gefahr im Verzug hier. Das heißt, man braucht auch sowas, wo man drauf zeigen kann und politisch sagen kann, ey Leute, wir müssen hier mal aufpassen, was hier gerade passiert.
Gerade die Nutzung ist ja der Fall für verschiedenen Chatbots und der verschiedenen, mittlerweile den Google-Suchen ja auch dann etablierten Funktionen ja wirklich so weit verbreitet, dass Leute vielleicht sehr schnell einfach die Antworten konsumieren und gar nicht wirklich hinterfragen oder auch dann die Quellen verifizieren möchten. Mhm. Das heißt, diese Ausrollung, diese Verfügbarkeit ist halt sehr gut gegeben.
Ja, und ihr habt nicht nur bemerkt, dass die Antworten fehlerhaft sind, sondern teilweise auch falsche Quellen angegeben werden. Ich habe das heute Morgen mal getestet und zwar habe ich gefragt, wer der aktuelle Papst ist. Und noch vor ein paar Monaten, als ihr daran gearbeitet habt, da hat, glaube ich, Gemini gesagt, das wäre Papst Franziskus. Da war dann einfach noch nicht auf dem neuesten Stand. Kann passieren. Jetzt gerade bei Google, wenn ich das eingegeben habe, wurde Papst Leo genannt. Aber daneben war ein Foto von Papst Franziskus und als Quelle, und das finde ich eigentlich viel krasser, wurde der Deutschlandfunk genannt. Das heißt, da ging irgendwas nicht zusammen in dieser verkürzten KI-Antwort oben bei Google. Und ich glaube, als Deutschlandfunk wäre ich da ganz schön sauer. Aber der Tagesschau ist das auch schon häufiger passiert, habt ihr rausgefunden.
Genau, richtig. Das ist auch ein großer Aspekt in der Untersuchung, dass diese Attribuierung, also wem gebe ich quasi diese Nachricht, diese Aussage, wem schreibe ich die zu? Und das hat natürlich direkten Bezug zu der Quellenangabe. Es gab halt gerade bei Gemini, hast du erwähnt, auch in der Studie halt sehr viele fehlende Quellenangaben oder indirekte. Das heißt, es wurde gesagt, die Tagesschau sagt oder ein anderer Verlag sagt, andere Domain sagt. Und das ist natürlich schwer, das nachzuvollziehen im ersten Schritt. Und zweitens auch dann zu sagen, passt das wirklich mit der Quelle, die verwendet wurde? Oder ist es einfach quasi nur zugeschrieben? Und die Leute denken, das hat die Tagesschau gesagt, stimmt aber vielleicht gar nicht.
Da ist man als Journalistin natürlich sofort auf 180 und denkt sich, ich versuche hier vernünftig zu arbeiten und dann die KI legt mir was Falsches in den Mund.
Ja, das ist gut, dass ihr das nochmal aufdröselt, denn die Leute kennen, glaube ich, das einfachere Problem, dass einfach Quellenangaben erfunden werden, die es nicht gibt. Das haben wir ja bei KI auch schon früher gesehen, dann wird da auf irgendeinen Artikel oder so verwiesen, den es schlicht und ergreifend nicht gibt. Aber hier ist das Problem, denn wenn du fragst jetzt, wie steht der Saarländische Rundfunk zur Olympia-Bewerbung von München oder so, und dann sagt man, ah, der Saarländische Rundfunk kritisiert diese Bewerbung scharf und dann wird auf einen Artikel von Semin verlinkt und da steht da aber gar nicht drin. Ja, und die Leute glauben, oh mein Gott, ja, was ist denn das für eine Frau, wie ist denn die drauf und so, das ist dann ja, das hat dann schon wirklich dann, ja, das kann ja ein bisschen zu Verleumdung oder Rufmord sozusagen gehen.
Ich habe da offiziell keine Meinung zu.
Nee, ich auch nicht. Ich bin raus.
Nicht, dass Markus Söder das hier hört. Aber ja. wir wollen mal darauf gucken, wie ihr gearbeitet habt. Wie habt ihr dieses Ganze untersucht? Du hast gerade schon von einem Fragenkatalog gesprochen, die an euch Journalisten, Journalistinnen gegeben wurden.
Genau, richtig. Wir kamen insgesamt auf 30 Kernfragen von der ARD, Fokus, ZDF und Tagesschau jeweils und 150 weitere Fragen mit regionalen Fokus.
Und man kann sich hier die Beispielfragen in der Studie anschauen. Warum sind die NASA-Astronauten da im Weltraum stecken geblieben? Was hat Marine Le Pen getan? Wo wird der FIFA 2026 Weltmeisterschaft stattfinden? Solche Fragen sind das.
Genau, so sehr generell in Bezug und dass alle Medien, alle Länder quasi dazu auch was sagen dürften oder könnten. Richtig. Und dann kamen wir bei den Fragen, also insgesamt 30 Kernfragen der Teilnehmer plus 150 insgesamt, die wir uns selbst ausgesucht haben. Die wurden dann quasi nochmal übersetzt, die englischsprachigen, auch verifiziert dann mit der BBC und EBU, sodass dann quasi auch wirklich dann der Tonfall, die Aussagekraft in den einzelnen Fragen wirklich stimmt. Und so sind wir quasi stark gegangen, haben natürlich zusätzlich, weil das Studiendesign so das bedarf, auch dann Personen gesucht, die wirklich diese Fragen am Ende oder die Antworten auf diese Fragen wirklich bewertet. Und das war halt dann eine recht große Koordination und auch den organisatorischen Aufwand. Wir haben insgesamt 80 Personen gefunden, die quasi die verschiedenen Bewertungen der KI-Antworten dadurch geführt haben.
Das heißt, ihr habt das in die Ressorts weitergegeben, der ARD, an Kollegen, die sich zum Beispiel mit Wirtschaft auskennen oder vielleicht mit Raumfahrt. Die sollten dann einmal durchgucken, ist die Antwort richtig, damit man auch als Experten an der Hand, ne? Journalistische Experten.
Genau, richtig. Also schon ein Schwerpunkt der einzelnen Ressorts, der entsprechenden Fragen und auch die Regionen, also den verschiedenen Landesrundfunkanstalten, haben noch teilgenommen. Das Bewerten ist gar nicht so einfach, würde ich sagen. Das ist auch das, was wir vorhin so ein bisschen hatten. Mache ich das im Alltag, stelle meine Suche und glaube die Informationen, die ich dann sehr prominent auch dann ausgegeben bekomme. Oder hinterfrage ich in Absicht vielleicht, dann möchte ich die Quellen dann verifizieren.
Und was Sie dann bewertet haben, kann man sich anschauen. Das Bewertungsschema ist ja auch veröffentlicht. Also es wurde einmal nach der Stärke der Probleme gefragt. Ist ein signifikantes Problem in einer der Kategorien oder sind da irgendwelche Probleme in der Kategorie? Und dann gibt es verschiedene Kategorien, zum Beispiel eben der Accuracy heißt es auf Englisch, also der Wahrheitsgehalt quasi, ist es faktisch richtig? Und dann eben auch die Frage nach der Quellenangabe oder eben auch so eine Frage, ist hier eine Meinungs- versus eine Faktenantwort vielleicht ins falsche Register gerutscht? Ist der Kontext falsch zitiert? Und solche Kategorien wurden dann abgefragt und dann eben jeweils schwer oder weniger schwer in der Kategorie.
Dazu noch ganz kurz gesagt, also Aljoscha hat jetzt nicht einen Sonderzugriff auf diese Studie, sondern die kann sich jeder angucken und wir verlinken die natürlich in unseren Shownotes.
Und das ist eben total spannend, wenn man nämlich dann auf die Ergebnisse in diesen Kategorien schaut, dann hat die KI, das habt ihr ja schon gesagt oder haben wir schon gesagt, oftmals mit der Quellenangabe irgendwie geschludert, da stimmte was nicht oder stand so nicht drin, aber der Wahrheitsgehalt der Antworten war trotzdem deutlich besser. Das heißt, es hat eine richtige Antwort im Prinzip oder eine Antwort, die so okay ist, gegeben, kam aber nicht aus der Quelle, was eben auch interessant ist. Das ist natürlich total ungewöhnlich für uns als Menschen, das irgendwie einzusortieren dann.
Finde ich auch richtig. Also das ist auch ein Appell, den ich immer mitgeben würde, die Antworten immer ein bisschen kritischer betrachten, als einfach im Alltag die schnell konsumieren und verstehen und lesen. Weil wenn man immer sucht, ein bisschen zu hinterfragen, Quellen natürlich angegeben hat oder auch dann, wenn Tagesschau genannt wird, gerne mal auf Tagesschau selbst gucken, dass man da schon vielleicht so ein paar Nuancen findet, wo man denkt, Zahlendreher, vielleicht wirklich ein chronologisch falscher Zeitraum. Das kann schnell passieren, was man gar nicht so rauslesen kann, wenn man nicht darauf achtet.
Aber rein technisch ist es doch so, dass die Chatbots sich aus dem Wissen des Internets speisen, richtig, Aljoscha? Und wenn da halt viel falsch steht, dann kommen falsche Antworten zustande. Oder ist das geradezu einfach in meiner Denke?
Naja, die Chatbots selber haben ja das große Sprachmodell, also diesen großen Wissensspeicher, diese riesigen Vektoren, die sie sich aufgebaut haben beim Training. Das ist ja sozusagen der große Wasserkopf, den das Ding mit sich rumträgt. Das heißt, die Antworten könnte es eigentlich aus seinem eigenen Speicher sozusagen bauen und unter bestimmten Bedingungen, die wir nicht so genau kennen, wird ins Internet gegangen und werden weitere Belege geholt und die werden dann damit irgendwie vermixt und verrührt. Ja, und das wissen wir natürlich auch nicht, wie genau die Anbieter das machen, weil sie das so machen, wie sie das halt machen. Und du bekommst am Ende des Tages eben daraus eine Antwort gebaut, die eben Anteile von dem Wissen des Chatbots selber, Anteile aus dem Internet enthält und weißt aber nicht genau wie. Und das kannst du natürlich auch nicht mehr nachvollziehen, dann was genau jetzt die Anteile von was waren. Auch hatten wir ja auch schon gesagt, auch mit der Google-Suche, dann kriegst du, das war ja, der erste Schritt war ja, du kriegst immer so 2-3 Suchergebnisse und dann eine KI-Zusammenfassung. Aber da waren ja auch schon immer Teile dazugefügt. Das war ja auch nicht rein auf diese Dokumente beschränkt, sondern da hatte das Modell eben aus seinem Wissensspeicher auch schon was dazugegeben. Also es ist und bleibt einfach eine komplizierte Gemengelage.
Habt ihr dann vor allem erfundene Antworten, falsch zusammengesuchte Antworten oder nur in Nuancen fehlerhafte Antworten entdeckt? Wahrscheinlich alles, aber was häufiger?
Genau, von allem die ganze Bandbreite war dabei. Wenn man die Quellenverweise und Quellenangaben hat, weiß, dann kann man natürlich schwer wirklich nachvollziehen, wo wirklich Fakten stimmen oder nicht stimmen. Grundsätzlich hatten wir auch, sind die Antworten zum gewissen Grade fehlerhaft, wenn man dann quasi ein bisschen genauer drauf schaut. Aber ein großer Anteil war wirklich Quellenangaben, die nicht da waren, was halt schon auch aus Aussage der BBC und der EBU gesagt wurde, okay, das ist was, was als wirklich Mittel zum Zweck da sein soll. Und wenn die Systeme sowas nicht leisten können, ist es einfach super schwer und halt fehleranfällig und auch ein Risiko für die Nutzer, da einfach Fehlerinterpretationen rauszuziehen.
Ihr habt ja verschiedene Chatbots gecheckt, unter anderem ChatGPT, Gemini und Perplexity und was
noch? Der Copilot von Microsoft war dabei.
Genau, und da gibt es ja auch schon große Unterschiede. Erzähl mal.
Also hatten wir auch schon kurz angerissen, also diese fehlenden Quellenangaben ist bei Gemini halt sehr dominant, das heißt auch der größte Anteilseigner an diesem Gesamtergebnis ist wirklich Gemini, von den direkten und indirekten Quellenangabe. Das war auf jeden Fall ein großer Punkt. Microsoft Copilot war auf jeden Fall ein Kandidat, auch der sehr kurzen Kontext, also wenig Inhalte mitgegeben hat, was teilweise auch dann wiederum zu vielem Kontext geführt hat und dann teilweise auch Antworten nicht richtig interpretiert werden konnten. Perplexity und ChatGPT, die waren schon recht strukturiert in ihren Antworten. Das heißt, bis man auch Perplexity so ein bisschen zuschreibt, so diesen Wissens-Chatbot. Ich habe quasi klare Strukturen, am Ende auch eine Zusammenfassung. Nichtsdestotrotz waren da auch Fehler drin. Perplexity nutzt gerne 20, 30, 40 Quellen, da gibt sie zumindest an, nutzt vielleicht nur 2, 3, macht natürlich auch so eine Prüfung wieder ein bisschen schwierig.
Und ChatGPT hat vor allem sehr ausschweifend und überschwänglich geantwortet, wo dann auch wiederum Fehler versteckt waren, oder?
Genau, richtig. Sagt man ja auch den ChatGPT-Chatbot zu, dass sie quasi sehr konventionellen Stil haben und dann teilweise auch dann ein bisschen so einen Echo-Raum geben, also den Leuten quasi wieder ein bisschen zusprechen, was wiederholen, was die Leute auch gegeben haben und da sehr emotional werden teilweise, aber auch dann der Fall. Und da ist natürlich die Faktenlage ein bisschen schwer auch dann wieder reinzubringen. Das heißt, da waren auch Meinungen und Fakten teilweise ein bisschen vermischt, auch bei deiner Aussagekraft.
Insgesamt haben aber die verschiedenen Chatbots unterschiedliche Stärken und Schwächen, wie ihr das rausgefunden habt, über die verschiedenen Fehlerklassen. Also man könnte jetzt nicht so sagen, das eine ist jetzt der immer am besten ist, den man nehmen sollte. Das heißt, das spricht auch dafür, wenn Leute jetzt wenig Zeit haben, selber zu recherchieren, im Zweifelsfall mal 2 oder 3 verschiedene Chatbots anzuwerfen und die Antworten übereinander zu legen, dann hat man eventuell in der Summe etwas Besseres, als wenn man sich jetzt wirklich auf einen verlässt.
Finde ich einen guten Weg. Zweitens würde ich immer trotzdem empfehlen, die Leute wirklich auch dann anzuhalten, die Quellen einfach dann zu besuchen. Vielleicht mal auf die wirklich Ursprungsquelle zu gehen, zu gucken, was die dazu aussagen. Wenn gerade große Nachrichtenseiten genannt werden, dass die wirklich auch dahinter stehen.
Oder den Chatbot bitten zu sagen, zeig mir wirklich auf der Seite, wo du das gelesen hast. Man kann ja auch sagen, zitier mir mal aus der Seite die Stelle, die diese Aussage hier belegt, dann wirst du möglicherweise auch den Chatbot zu Hilfe nehmen können, um eben auch zu zeigen, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt oder so.
Wobei Zitate auch ein gutes Stichwort ist. Zitate wurden ja auch untersucht, wie gut und wirklich auch valide wortgenau sind Zitate übernommen und wurden die vielleicht auch gut zugeordnet zu der Quelle. Das heißt, Einzelpersonen haben Aussagen getroffen, Einzelmedien vielleicht, und da wurden auch dann Zitate ganz anderen Medien oder Quellen zugeordnet. Das war auch teilweise ein Problem, entsprechend, wie wir eben hatten, ich stehe als Deutschlandfunk da, ist ein falsches Bild, ist ein falscher Name. Wer hat jetzt quasi recht oder wem prangere ich quasi an für solche Informationen?
Und es wurden einzelne Worte ja auch zum Teil hinzugefügt oder weggelassen oder so, wie du sagst. Du hattest vorhin so im Nebensatz gesagt, so die plakativen Probleme haben wir gar nicht gesehen. Was ja noch schlimmer ist, die subtilen Probleme, die man eben nicht sofort merkt, sind ja oft eben die schlimmsten, wenn einfach ein Wort fehlt oder wenn ein Wort verändert wurde und man denkt, oh, das hat er wirklich gesagt, ja, okay, kann sein, aber ja, das ist dann nicht so gut.
Wenn so das Wort nicht irgendwo fehlt, ne?
Das war auf jeden Fall ein Fokus in der Studie, wie auch gesagt, dass halt die Alltagsnutzung einfach dann den Leuten vielleicht gar nicht so bewusst ist, was dahinter stecken kann. Wenn man ein bisschen genauer nachpickt und man versucht zu validieren, dann kommt sowas an den Alltag.
Ja, die Pizza war nicht schlecht, so ist das Sinn, ne?
Wie ist er mit dem Komma? Kommen wir essen Oma, ne?
Kommen wir essen Oma.
Der Klassiker. Da frage ich mich natürlich, also ich meine, diese Chatbots wurden ja dafür entwickelt, um uns, wie du immer so schön sagst, der kleine Sekretär in der Hosentasche zu sein, damit wir uns natürlich auch mit ihnen unterhalten können, aber vor allem auch, um das Wissen, also so hoffe ich ja, das Wissen aus dem Internet einfach zusammenzufassen. Da ist eine Fehlerquote von 40% natürlich immens und schädigt ja auch das Vertrauen. Warum ist das so, dass die Fehlerquote so hoch ist?
Die Fehlerquote ist, ich würde mal sagen, fast konstruktionsbedingt zu hoch, weil diese Chatbots eben dafür gebaut sind, plausible Antworten zu geben. Dafür hat man sie gebaut, in allen Lebenslagen auf alle Dinge irgendeine Art von Antwort zu geben, die erstmal gut klingt. Und das tun sie ja auch und die Antworten klingen ja auch gut. Also insofern, für diesen Zweck kann man ihnen nichts vorwerfen, aber wenn man sie nun benutzt, um aktuelle Fakten herauszufinden, die gestern passiert sind, dann geht das halt genial schief. Also eigentlich ist das, wenn man so will, auch ein bisschen Missbrauch von den Leuten und von uns. Und deshalb ist es wichtig, aufzuklären, zu sagen, dafür sind die nicht gemacht und dafür sind die auch nicht gut. Man könnte sicher daran arbeiten, dass die OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, hat auch dazu Stellung genommen, hat gesagt, naja, klar könnte man das verbessern. Diese sich auf das Thema Fakten stürzen und die nochmal nachtrainieren und verbessern, was natürlich ein Aufwand wieder ist, was möglicherweise dann auch Performance an einer anderen Stelle irgendwo abzieht, ist eben eine Entscheidung, die Firma aber bisher so noch nicht getroffen hat, aber könnte man möglicherweise ja auch politischen Druck ausüben und könnte sagen, arbeitet daran, verbessert die noch, seht zu, dass ihr besser werdet. Also sie selber schätzen sich schon ein, dass man diese Quote verbessern könnte, hat man aber bisher eben nicht getan.
Interessanterweise sind wir jetzt alle mittlerweile auch gewohnt und da weiß ich eigentlich gar nicht, woher dieser Gewöhnungseffekt kommt, weil im Internet sofort eine richtige Antwort finden, das gab es ja eigentlich noch nie. Ich habe in diesem Podcast schon häufig an die Anfänge von Wikipedia erinnert, ne, wo es immer hieß, vertraut nicht, da kann jeder irgendwas reinschreiben. Und heutzutage, wenn du was googelst, findest du am Anfang auch erstmal 3 Werbungen für irgendwelche Produkte, bevor du dich überhaupt durch 5 Links klickst, um dann rauszufinden, na, wie ist es denn eigentlich in echt?
Und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Wir hatten ja eigentlich mühsam gelernt, bei Google immer nur nach Stichworten zu fragen. Ja, wer noch die Anfänge kennt von Google, damals hat man dann ganze Sätze reingeschrieben und hat gemerkt, es kamen keine guten Antworten. Und dann hat man eben nur noch Saarländischer Rundfunk München Bewerbung geschrieben und sich dann eben die Antworten geholt. Und ganz schnell haben wir uns jetzt umgewöhnt und verlangen quasi jetzt, dass man auch auf komplexe Fragen, die wirklich gar nicht so leicht zu beantworten sind, trotzdem aber von Suchmaschinen mit KI-Funktionen leichte Antworten bekommt. Also da sind wir eigentlich auch ein bisschen blauäugig, tapsen wir da eigentlich auch wirklich in was rein, was wir eigentlich besser wissen.
Da geht es ja auch um jetzt Aufklärung. Also einfach du sagst, wir sollen Chatbots nicht als das benutzen, was sie nicht sind. Und zwar den Allwissenden, den wir in der Hosentasche mit uns rumtragen. Aber Philipp, da dann auch die Frage an dich. Was war denn der Hintergrund der Studie? Da klar, das aufzuzeigen ist auf jeden Fall super. Das sollte uns allen eine Lehre sein. Aber gab es noch einen anderen Grund zu sagen, mit diesem Riesenaufwand checken wir jetzt die Antworten der Chatbots?
Also ein großer Punkt ist natürlich dann die einzelnen Anbieter und auch dann die Produkte der Anbieter in Zugzwang zu setzen, immer so ein bisschen Fingerpointing drauf zu zeigen, weil wie auch schon erwähnt, im Alltag guckt man halt nicht so diese Antworten und die Quellen und die Verifizierung, die man gar nicht schafft. Haben wir jetzt ein bisschen genauer geguckt. Wir sind auch nicht die erste Studie, die quasi halt ein ähnliches Ziel hatte, zu sagen, in großen Breite, in verschiedenen Sprachen und Ländern will ich mal zu gucken, wo gibt es halt Veränderungen, wo sind halt dann auch dann Lücken, die man vielleicht schließen kann. Diese Studie und die Ergebnisse haben natürlich auch einen Effekt, irgendwo in Gesprächen stattzufinden oder mitgenommen zu werden. Nicht nur bei uns in der ARD. Wir haben auf jeden Fall aktive Gespräche mit den verschiedenen Anbietern, von Google über OpenAI und Perplexity, also die großen Produkte, die auch in Deutschland genutzt werden. Die EU wird die Ergebnisse natürlich auch nutzen, um halt nicht nur politisch, aber auch trotzdem ein Statement zu setzen, okay, da stimmt was nicht. Und das Landschaft ist natürlich halt eine Entwicklung, das heißt also die Modelle entwickeln sich, die Nutzerschaft entwickelt sich, die Nutzung, der Konsum und trotzdem sind es halt dann Fakten, die auf jeden Fall nicht stimmten zu dem Zeitpunkt und die man anprangern müsste.
Und einen fand ich auch interessanten Ansatz, den ihr in der Studie als Lösung oder als Veränderungspotenzial angegeben habt, ist auch die Frage, in welchem Ton und Duktus diese Antworten kommen. Wenn die immer sich so lesen wie, da ist jemand eben super schlau und super elaboriert und weiß alles und hat gar keine Zweifel, dann glaubt man das eher, als wenn der Chatbot mit reinkäme, oh, ich habe mal überlegt, ich habe mal geguckt, also es könnte ja sein, dass der Papst Franziskus ist, aber prüfe es lieber nochmal, das wäre ja ein ganz anderer Schnack, das wäre eine ganz andere Art von Antwort und das könnte man ja relativ schnell einfach auch sagen, Leute, nehmt da mal so ein bisschen Selbstbewusstsein raus aus dem Duktus, mit dem die Chatbots auftreten. Das würde, glaube ich, vielen Leuten dann helfen, wenn da zwischendurch mal sowas käme. Aber denk dran, ich bin nur ein Chatbot, ich gebe dir jetzt mal eine Antwort, aber bitte, ja, nimm es mit einer Prise Salz. Das wäre anders als sagen, jo, der Papst ist Franziskus und der ist seit 1970 im Amt.
Dann ist die Frage, kann ein Chatbot sowas leisten, selber zu merken, okay, die Quellenlage ist irgendwie dünn, der kann ich jetzt nicht vertrauen, deswegen sage ich, ey, check nochmal die Quellen, hier habe ich sie aufgelistet, ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt verschiedene sich selber widersprechende Antworten oder vielleicht bin ich nicht auf dem aktuellsten Stand.
Ja, schade, Semin, dass du gleich auf diesen kritischen Punkt sofort piekst. Das ist ja genau das Problem, dass die Systeme selber nicht so gut sagen können, ob sie gerade da vollkommen auf dem Holzweg sind oder ob das, was sie gerade rauslassen, eben gut ist. Sonst wäre es nicht, wie es ist. Und sowas kann natürlich verpuffen, wenn sie jetzt bei jeder Antwort sagen würden, ach, ich weiß es nicht so genau, dann würde man das am Ende überlesen wie eine Cookie-Warnung, würde man sagen, jo, das sagt er halt immer. Mhm. Und dann kommt die Antwort. Das heißt, man müsste das schon irgendwie ein bisschen geschickter machen und dafür helfen ja solche Studien auch zu fragen, was sind denn die Antworten, wo wir vielleicht oder die häufigen Fälle, wo wir vielleicht dann eher so eine Warnung oder so eine Unsicherheitswarnung loslassen und dann bei anderen aber nicht, damit die Leute sich eben nicht auch daran gewöhnen und sagen, okay, sagt der ja jedes Mal.
Philipp, du hast ja gerade gesagt, dass ihr das auch in die ARD zurückgegeben habt. Du kannst jetzt natürlich nur für die ARD sprechen. Was bringt denn der ARD diese Studie? Außer, dass man natürlich seinen Journalisten sagt, ey, ihr wisst ja, aber checkt trotzdem auch nochmal alle Quellen, was natürlich für uns ganz selbstverständlich ist. Aber was heißt das denn auch für alle Nutzerinnen und Nutzer?
Ein Teil der ARD-KI-Strategie gibt vor allem auch so einen Content-Pool, einen Trusted-Content-Pool. Das heißt auch, da würden wir versuchen, dann nicht nur die Qualitätsmedien, die wir im Öffentlich-Rechtlichen haben und sehen, natürlich auch mit Kooperationspartnern, anderen Verlagshäusern und Content-Erstellern, so eine Datenbasis aufbauen, die natürlich sehr verifiziert ist, in die wir uns auch dann Vertrauen setzen und die auch halt Grundlage für User-Facing-Produkte sein können zum Beispiel. Also gibt es vielleicht perspektivischen ARD, ZDF oder öffentlich-rechtlichen Chatbot, der dann wirklich nochmal aus unserer Sicht den qualitativ ganz anderen Maßstäbe setzen kann oder vielleicht auch die anderen Anbieter in Bredouille bringen könnte, um das mal den Markt ein bisschen aufzulockern.
Das würde Aljoscha freuen, der ist ja sowieso ein Freund davon, dass man nicht nur auf die Großen setzt, die großen Anbieter, sondern er auch mal sein eigenes Süppchen kocht, was das angeht. Und ich würde mich sehr darüber freuen, weil Recherchen wären dann sehr viel einfacher.
Und wir machen das auch in unseren Projekten, wo wir daran arbeiten, genau wie du sagst, dann eine Faktendatenbank aufzubauen, was ist schon geprüft und was ist Fakt, aber auch eine Fake-Datenbank aufzubauen, denn in großen Häusern, das macht ja keinen Sinn, dass in der ARD 70 Leute dasselbe komische Bild oder dieselbe komische Story jetzt hintereinander wegprüfen, sondern wenn das einmal in der Datenbank geprüft ist und auffindbar ist, dann kann auch Semin sagen, ach, das hat der Philipp schon mal recherchiert, das Thema, das Bild ist fake, das haben die und die Leute in die Welt gesetzt und das ist eben auch sozusagen dann wichtig, sich intern zu vernetzen und das Wissen dann eben mit solchen Datenbanken dann auch weiterzugeben.
Nochmal darauf zurückzukommen, dass ihr das auch den großen Anbietern wie Google und OpenAI spiegelt. Jetzt mal ganz plakativ und vielleicht auch ein bisschen provokant gefragt, schert die das denn? Ist denen das nicht egal?
Also die IBU zum Beispiel hat auf jeden Fall die großen Anbieter, die getestet wurden, mit den Ergebnissen nicht nur konfrontiert oder im Austausch gegangen. Und haben da auch gesagt, dass die Anbieter wirklich das versuchen, in Teams zu geben, einzelnen Personen und Bereiche zu geben, um wirklich dann Feedback, qualitatives Feedback daraus zurückzuspielen. Nichtsdestotrotz soll es halt dieses Fingerpointing sein. Ne? Wir gucken regelmäßig drauf und wir hinterfragen regelmäßig und merken das quasi an. Was wir damit machen, können wir, glaube ich, ein bisschen bedingt beeinflussen, aber trotzdem sollten wir nicht still bleiben.
Ich glaube auch, dass sowas wirklich eine Wirkung hat. Ich werde auch nicht so pessimistisch, denn sie wollen ja, jeder will ja der Beste sein. Und wenn es dann so offensichtliche hier Rankings und Dinge gibt, dann werden sie sich auch Mühe geben, wenn das auf so breiter europäischer Basis hier steht, dann mit der Zeit besser zu werden. Das glaube ich schon.
Ich habe ein bisschen Angst. Aljoscha, du hast ja vorhin schon gesagt, so Warnungen, wenn die Chatbots selber sagen, prüf die Quellen nochmal, ich bin mir nicht sicher, dass das so ein bisschen werden kann wie diese unsäglichen, super nervigen Cookies, auch wenn sie einen wichtigen Hintergrund haben. Ich will jetzt immer noch mal noch einen Schritt pessimistischer sein und glaube ja auch an die Faulheit der Menschen. Wenn die dann wissen, okay, gut, 40% der Antworten können fehlerhaft sein, aber trotzdem bin ich zu faul zum Googlen, dass die Menschen das trotzdem weiter benutzen. Genauso wie ja viele Menschen an Fake News im Internet glauben.
Ich glaube, ich verstehe deine Antwort, wenn ich mal vorlege und dann kann Philipp antworten. Ich glaube trotzdem, dass es hier ein bisschen anders ist. Ja, wir wissen auch, die Leute lesen Boulevardzeitungen, die Leute lesen Klatschblätter und die wissen, dass da relativ viel auch drin erstunken und erlogen ist über Promis und über andere Dinge. Mhm. Aber da wissen sie es letztendlich. Jeden, den du fragen könntest, der eben so eine bestimmte Zeitung mit 4 Buchstaben in der Hand hält, der weiß, dass da viele Dinge einfach erfunden und zusammengereimt sind und liest es trotzdem gerne, weil es unterhaltsam ist. Und irgendwie, man nimmt es halt irgendwie mit, naja, du zweifelst daran, aber ich glaube ja an die Menschheit, ja, mit einer Prise Salz. Aber ich glaube, wenn der Computer das sagt und wenn das so ein super schlaues KI-System sagt, das wird nochmal anders wahrgenommen, als wenn das eben so eine Zeitung oder so ein Boulevardblatt oder so sagt, von denen man es eigentlich weiß.
Aber wir wissen es ja auch von der Bild-Zeitung, dass die Meinung bildet, auch mit vielleicht hier und da etwas verdrehten News. Und deswegen bewertet ihr ja auch in eurer Studie, beziehungsweise Experten, die eure Studie, Philipp, gelesen haben, bewerten ja diese hohe Fehleranfälligkeit auch schon in irgendeiner Art und Weise als Gefahr für unsere Demokratie, richtig?
Sehe ich ähnlich. Also die Studie war gemünzt auf die Nachrichten, also Aktualitätsthemen, was natürlich in den jüngeren Zielgruppen eher vertreten ist. Nichtsdestotrotz sollte das auf jeden Fall so ein Weckruf sein, zu sagen, will ich Themen, die aktuell sind, aber schnell konsumierbar sind, möchte ich halt trotzdem hinterfragen und sollte nicht zu schnell übernommen werden, in weitere Diskussionen ausahnden, in Klassenzimmer übertragen werden und ein bisschen Halbrisiko oder Halbwissen unterwegs zu sein. Da falsche Argumente oder ähnliche Entscheidungen auch zu treffen.
Ja, und das ist so wahrscheinlich, und da nochmal auf meine Frage von vorn zurück. Also damals, als ich in der Schule war, wurde gesagt, kein Wikipedia für PowerPoint-Präsentationen benutzen. Und trotzdem haben wir das alle gemacht. Und die Hälfte von dem, was wir erzählt haben, war halt falsch. Dann war es halt kurz peinlich in der Klasse. Aber ich glaube, heutzutage sieht der Alltag in Schulen auch genauso aus, oder?
Heute würde man sich freuen, wenn sie wenigstens Wikipedia nutzen.
Genau das, ja. Also das heißt, es wird benutzt. Fake News könnten darüber halt noch weiter verbreitet werden.
Fake News, absichtliche Fake News ja quasi wirklich, oder auch immer unbeabsichtigte Fehlinformationen. Also wird viel diskutiert, auch bei uns. Wir haben 2 kleine Kinder, also nicht in der Kita schon, aber demnächst in der Schulzeit. Also wie nutzt man quasi wirklich die, oder geht man mit der Nutzung der einzelnen verschiedenen Assistenten um? Und wenn sie halt dieses, hast du auch erzählt vorhin, dieses Overconfidence, also wenn sie so klingen, wie ich kann es akzeptieren, ich trage es weiter und frage in der Frage nicht kritisch, was wir auf jeden Fall weiter fördern sollten, da gehen die Produkte hin. Sie wollen ja die Antwort geben und du bist in dem Produkt nicht gefangen, aber bleibst in dem Produkt. Dementsprechend natürlich auch dann der Wunsch der verschiedenen Anbieter. Es wird spannend, weil Google hat ja angekündigt, in diesem AI-Mode, der auch jetzt kürzlich in Deutschland gestartet ist, ja noch mehr auf Nachrichten und kurze wirklich Aktualitätsthemen zu gehen. Die Suchprodukte sind noch ein bisschen anders zu bewerten als Gemini, der eigene Chatbot an sich, aber trotzdem, das nutzen natürlich viel, viel mehr Leute und so fort. Das ist dann im Gesicht der Nutzer und sofort auch zu konsumieren und zu verstehen.
Wir haben es auch schon gesagt, ich meine, noch haben diese Modelle, weil das Internet so ist, so eine typische nordamerikanische, gebildete, linksliberale, was auch immer, Weltsicht, mit der wir einigermaßen leben können. Vielleicht, aber wie du gesagt hast, Philipp, ich meine, da ist Manipulation natürlich Tür und Tor geöffnet. Du kannst diese Systeme politisch, ökonomisch und was auch immer in Richtungen drücken und dann die Leute holen sich dann dort ihre News und handeln entsprechend. Und das ist natürlich wirklich, also für unsere Demokratie, aber auch für unsere Wirtschaft, ist eine Riesengefahr, dass wir da abgehängt werden, also in diesem Sinne.
Ja, und da muss mir ja auch keiner erzählen, als wäre nicht der Fokus von Google, OpenAI und so weiter schon die Idee, wie bei sozialen Netzwerken, die Leute immer weiter zu sich zu ziehen, dass sie irgendwann halt überhaupt gar nicht mehr auf andere Seiten gehen müssen, immer im Kosmos bleiben und so sozusagen diese Bubbles, die wir ja jetzt haben, halt immer mehr bedient werden, ne? Und die Leute gar nicht mehr auch nur einen Funken Weitsicht haben am Ende.
Das kommt ja auch mit den zusätzlichen Produkten, die mittlerweile ja schon von den verschiedenen Anbietern ja auch veröffentlicht wurden. Die neuen Browser, die können mittlerweile ja auch schon sehr viel. Ein Klick entfernt, du kannst sagen, fasse mir zusammen die Seite, auf der ich bin, brauchst gar nicht mehr rausgehen. Es gibt halt vielleicht wirklich schon einen kuratierten Nachrichtenfeed für Tagesschau-Infos. Du kannst dir täglich neue Prompts automatisch zuschicken lassen oder die Antworten der Prompts. Das heißt, du kannst wirklich schon sehr viel machen in diesen verschiedenen KI-Produkten und brauchst gar nicht mehr auf die ursprüngliche Quelle gehen, die journalistischen Angebote, obwohl die ja eigentlich wirklich die sind, die halt auch die Daten, Informationen liefern.
Das ist ja auch eine Gefahr für die Glaubwürdigkeit des Journalismus, muss man sagen.
Hey, wird gar nicht mehr gefunden. Also ich meine insofern die größte Gefahr, genau einfach das. Draußen vor zu sein.
Ja, oder halt einfach uns falsche Dinge zuzuschreiben. Ne? Dass man halt einfach Falschinformationen, wie in meinem Beispiel, ein falsches Foto dem Deutschlandfunk zuschreibt, weil die Leute dann auch nicht mehr weiter die Quellen suchen.
Das jetzt wirklich in diesen Zeiten, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt und sieht, wie es in Demokratien wie auch in Deutschland spitz auf Kopf zum Teil steht, mit Informationen haben wir gerade bei der Wahl der Verfassungsrichterin gesehen, wie also mit einem Fake News sozusagen eine persönliche Karriere beendet werden kann. Das war ein warnendes Beispiel, ne, dass man sieht, das ist jetzt ja nicht irgendwie Spaß, wo man sagt, das könnte irgendwann in Zukunft mal zu einem Problem werden, sondern das Problem ist jetzt ja wirklich alltäglich. Und da nochmal der Appell, auch die Leute lassen sich ja manchmal so von der Zukunft von KI, ob da mal was Böses kommt und die Masks und so, die dann sagen, oh ja, in ein paar Jahren kann das mal. Lass uns lieber über die Probleme heute reden. Das ist auch gut, dass wir das hier tun, denn noch können wir was daran ändern.
Aber da ist ja dann zum Beispiel eine Idee, wie von der ARD, da einen gemeinsamen Chatbot zu entwickeln, ja keine schlechte, ne? Um dem Ganzen was gegenzuhalten und sich nicht einfach immer auf die Großen zu verlassen.
Also guter Vorläufer wird auf jeden Fall dieser Trusted Content Pool sein. Man versucht wirklich dann, sie zu vernetzen, auf die Qualitätsinhalte zu setzen, die man dann bereitstellt und entsprechend daraus dann vielleicht Produkte bauen, die als Alternative auch im deutschsprachigen Raum zur Verfügung stehen können. Vielleicht auch im Dachbereich. Da gibt es ja schon einige Anstalten, die da sehr interessiert sind an so einem Konzept. Man muss natürlich gucken, wie man es auch dann technisch wirklich bewerkstelligt. Es gibt einige Projekte in der ARD, nicht nur deswegen, aber gerade für Datenprojekte, die ganzen Daten aufbereiten, wie kann man sie KI-ready wirklich auch dann anbieten zum Beispiel, damit sie vielleicht besser konsumiert werden oder auch dann abgerufen werden können, damit sie besser verarbeitet werden können, ob die Webseite heutzutage noch die beste Quelle ist oder vielleicht irgendwie ein anderer Datenfeed oder vielleicht wirklich ein kleines Schnipsel schon gedacht, da geht es auf jeden Fall schon hin und dann machen wir uns Gedanken.
Und in geschützten Märkten, ich sag mal wie Schulen, wird das ja auch zum Teil versucht. In Deutschland natürlich, wie das immer so ist, auf Länderebene. Die einen oder anderen Bundesländer bieten jetzt schon Chatbots an, die Schülerinnen und Schüler dann für die Recherche im Unterricht benutzen können. Da kann man ja dann auch anfangen. Finde ich auch sehr, sehr gut und wichtig, dass man dann da eben gerade bei Kindern, ja, dann denen das von Anfang an klar macht und dann eben auch plakativ zeigt, was eben schiefgehen kann, wenn man auf die anderen setzt oder wenn man nicht richtig recherchieren lernt. Also Medienbildung, glaube ich, so langsam kommt es an und geht los, was dann hoffentlich auch sich dann weiter fortsetzt durch die Elternhäuser und sonst wo.
Aber bis es soweit ist, habt ihr, Philipp, ja den Leuten auch was an die Hand gegeben in der Studie, ne? Also wie sollen wir uns alle jetzt in Zeiten, wo wir wissen, dass die Antworten von Chatbots fehlerhaft sind und zwar massiv, wie können wir uns alle davor schützen, dass wir auf solche fehlerhaften Antworten reinfallen?
Schützen ist dann vielleicht ein spannendes Thema, aber generell einfach umgehen mit den aktuellen Situationen, was für Antworten man zurückbekommt. Wir haben gesehen, die Antworten können teilweise falsch sein. Es ist quasi nicht nachgewiesen, von welchen Quellen sie sich bedient haben. Das heißt, immer kritisch nachfragen. Die Antwort, die ich habe, ist natürlich schwer, vielleicht im schnellen Check, dann wie sagen, ich investiere die Zeit, aber trotzdem zu sagen, wenn es wirklich fundamentale Fragen sind oder Sachen sind, auf die ich aufbaue, also will ich Antworten immer prüfen, hinterfragen. Bei großen Themen würde ich immer auf die geprüften Angebote der verschiedenen Domains oder Marken, die ich kenne, würde ich zurückgreifen, weil dann bin ich an der Quelle und kann sagen, okay, da habe ich einen Namen dran, da weiß ich, dass die Quelle dafür einsteht. Und dann auf jeden Fall nochmal darauf achten, wenn sie halt zu overconfident sind, hatten wir auch schon. Also wenn es zu rund klingt oder wenn es zu einfach, zu locker flockig, dann ist angenehm, ist schnell irgendwie konsumiert, aber doch zu sagen, wenn ich drauf bauen möchte, sollte man medienkritisch damit umgehen und lernen zu hinterfragen. Gerade, wir hatten auch das Beispiel, wenn ich 2, 3 Chatbots frage, so ein bisschen die Schnittmenge davon mal zu prüfen, ob das auch irgendwann ein guter Ansatz ist.
Vielen Dank, Philipp, dass du uns diese Studie der Europäischen Rundfunkunion, der EBU, nochmal aufgedröselt hast und näher gebracht hast, weil so Überschriften wie 40% aller Antworten von Chatbots falsch klingt natürlich erstmal dramatisch. Wir wollten es jetzt auch nicht unterdramatisieren, da ist schon vieles falsch, aber ich denke, es ist super wichtig gewesen, dass ihr und alle anderen JournalistInnen da jetzt mal drauf geguckt habt, damit sich da in Zukunft auch was ändert und sich die großen Firmen, die Chatbots anbieten, da vielleicht nochmal dran setzen und sagen, okay, vielleicht können wir hier und da nochmal ein paar Stellschrauben drehen.
War auf jeden Fall der Sinn und Zweck der Sache, dass wir für uns Ergebnisse sehen, für die Europäische Union, also die EBU auch, verschiedene Ergebnisse zusammentragen können, die ein bisschen Finger in die Wunde zeigen und sagen, okay, das ist was, was uns auffällt. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Spannende Aktion, tolle Initiative. Danke, Philipp, dass du bei uns warst.
Vielen Dank, dass ihr da sein durfte.
Sehr gerne. Ja, und wenn prima, ihr eine nächste Studie, wenn ihr nochmal guckt, vielleicht in ein paar Jahren und dann hoffentlich andere Ergebnisse habt, und zwar mit einer geringeren Fehlerquote, dann laden wir dich gerne nochmal ein. Aber wir laden dich auch sonst gerne nochmal ein.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Bis bald.
Dank. Ciao, Philipp.
Tschüss. Ciao.
Spannende Studie. Schön, dass du sie auf jeden Fall für uns auch ordentlich gewälzt hast, Aljoscha. Da sieht man immer den Wissenschaftler.
Ja, aber es hinterlässt wirklich, muss man auch sagen, doch so einen kleinen Frosch im Hals, ja, wenn man das nochmal so vor Augen geführt hat, was man eigentlich weiß. Aber da denkt man so, oh mein Gott, wir rutschen hier gerade in was rein.
Genau das, ja. Und deswegen gut, dass es Menschen gibt und Institutionen vor allem, die sich da mal dran setzen und sagen, das bleibt nicht nur ein diffuses Gefühl, sondern wir wollen das jetzt einfach mal wissenschaftlich aufarbeiten, damit sich da in Zukunft was ändert. Aljoscha, wir sagen uns jetzt nicht tschüss bis nächste Woche, sondern wir machen eine kurze Winterpause, auch wenn erst Herbst ist, aber starten im nächsten Jahr wieder, gönnen uns mal Zeit nach 18 Folgen und suchen neue Themen und sammeln nochmal.
Pause ist schön, aber ich freue mich natürlich auch wahnsinnig, mit dir dann nächstes Jahr hier weiterzumachen, denn ich finde die zweite Staffel, die war wirklich unheimlich toll.
Das stimmt, wir hatten viele tolle Gäste und viele spannende Themen und das soll natürlich im nächsten Jahr genauso weitergehen. Also Aljoscha, dann wünsche ich dir einen schönen Start in den Winter, wenn er dann bald kommt und freue mich, dass
Weihnachten
wir
und
frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, das ja auch noch, falls wir uns nicht mehr sehen, aber ich glaube schon, dass wir uns vor
ich denke auch.
KI und jetzt ist ein Podcast der ARD von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, jetzt haben wir heute viel über Wissen und Recherche geredet und haben einen passenden Podcast-Tipp für euch, und zwar das Wissen, der SWR-Podcast, der täglich eine halbe Stunde gründlich recherchierte Hintergründe zu euch bringt, und zwar über die unterschiedlichsten Themen.
Zum Beispiel, warum unterstützt Russlands Bevölkerung eigentlich Putin? Oder wie lebten Diebinnen im 18. Jahrhundert? Oder was steckt hinter dem neuen Medikament gegen Alzheimer? Das Wissen spricht mit Menschen, die sich auskennen.
Die reisen an die wichtigsten Schauplätze und sammeln auch so Erkenntnisse, um sich den drängendsten Fragen von heute, gestern und der Zukunft zu stellen. Das Wissen findet ihr täglich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und den Link dazu und zu der Studie, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr wie immer in unseren Shownotes.